Zuerst muss man ja immer einen Conflict of Interest geben. Also ich könnte wahrscheinlich besser über gutes Essen und guten Wein sprechen, wie Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen ist, als über Laufen. Also ich schaffe 4 Kilometer, aber sicherlich nicht 42 Kilometer. Aber hören Sie mal zu, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Marathonläufe gibt es jetzt seit ca. 2.500 Jahren. Ganz zu dem Thema passend ist sofort der erste Läufer verstorben. Also der hat zwar das Ziel erreicht, aber ist dann verstorben. Immerhin hat er die Botschaft überbracht. Inzwischen ist sehr viel Zeit vergangen. Marathon gehört zu den Olympischen Spielen. Sehr viele Menschen laufen Marathon. Viele Leute laufen, ich auch, nicht sehr weit, aber doch. Aber nicht nur in Städten wird gelaufen, nicht nur im Land wird gelaufen. Sie sehen da, es gibt Marathonläufer, die in der Wüste laufen. Das ist dieser Marathon des Sables, spannende Sache, gibt sogar schöne Publikationen drüber. Hier sehen Sie Marathonläufer in der Arktis. Da bin ich nicht ganz im Klaren, wie die das genau mit diesen 42,195 Kilometer schaffen. Wenn Sie gestern Universum gesehen haben mit den Eisbären, sehen Sie, wie sich in der Arktis die Schollen so verschieben. Also der eine muss vielleicht einen halben Kilometer weniger rennen, gewinnt dann, beim anderen verschiebt sich die Scholle. Aber wie auch immer, ich glaube, da muss der olympische Gedanke zählen. Jemand, der bei 40 Grad minus einen Marathon läuft, da verneige ich mich. Respekt. Gut, aber jetzt kommen wir zum Thema, weil wir wollen ja hier Menschen sehen, die sterben, weil das ist ja das Thema. Ja, leider passiert das. Sie sehen hier, das sind österreichische Zeitungen aus dem heurigen Sommer. Ein Marathonläufer ist verstorben, ein Triathlet ist verstorben. Die strengen sich ja noch viel mehr an wie die Marathonläufer, weil die schwimmen, die laufen und die müssen noch Rad fahren. Jetzt kommen wir zu den eigentlichen Problemen des Marathonlaufs. Sie sehen hier Kenianerinnen. Es ist ja bekannt, dass Afrikaner aufgrund ihrer Anatomie zum Laufen besonders geeignet sind und besser und schneller laufen können aufgrund ihrer Fußanatomie. Aber auch diese, insbesondere die Dame in der Mitte, sieht durchaus gezeichnet aus nach diesen 42 Kilometern. Nun, kollabiert sind die noch nicht, das werden sie vielleicht noch, auf das kommen wir noch zu sprechen. Es könnte aber auch passieren, dass sie gar nicht ins Ziel kommen. Herzstillstände können vorkommen, natürlich respiratorische Probleme, Asthma. Ein großes Problem ist natürlich die Hydrierung und die Dehydrierung, also Hyponatremien können eine Rolle spielen. Dann natürlich durch die massive Anstrengung und durch das Verbrauchen der Glukosereserven kann es auch zu Hypoglykämien kommen. Ein Thema, das wir heute nur streifen, sind natürlich irgendwelche Verletzungen, Mikrotraumen, Makrotraumen, Frakturen. Und dann etwas, was die Dermatologen natürlich sehr interessiert, das sind Blasen- und Hautabschürfungen. Das sind sicher die häufigsten Sachen, die man beim Laufen hat. Und wenn ich bei 20 Kilometern eine Blase habe, dann werde ich wahrscheinlich die 42 Kilometer nicht schaffen. So viel Voltaren oder so kann man gar nicht einnehmen. Marathon ist insbesondere in Boston seit vielen, vielen Jahren untersucht worden und es gibt eine Publikation über 112 Jahre des Boston Marathons und da ist dieses Bild drin. Das ist aus dem Boston Marathon aus dem Jahr 1899, also das ist schon sehr, sehr lange her. Und da sehen Sie mit den damals einfachen Methoden der Pulskurvenmessung, sehen Sie die Pulskurve vor dem Lauf und nach dem Lauf. Damals, glaube ich, sind 9 oder 10 Leute gelaufen. Also Sie sehen schon, dass sich dieses Herz offensichtlich sehr angestrengt hat, aber der Läufer ist ins Ziel gekommen. Und wenn wir jetzt bei dem Herz bleiben, dann ist das erste der Exercise-Induced Collapse. Sie sehen diesen einen Läufer hier, der während des Laufes kollabiert, während zum Beispiel der andere, den Sie hier sehen, der ist wahrscheinlich schon im Nirvana des Läufers, also der wird wahrscheinlich nicht kollabieren. Der Amerikaner Roberts hat sich das mit diesen Marathonläufen, den Exercise-Induced Collapse, sehr genau angeschaut und vor allem für die Rettungskräfte Parameter erstellt, wie man optimalerweise auf die Probleme der Läufer eingeht. Was gibt es für Probleme? Zum einen haben wir die Körpertemperatur, Normotherm, Hypertherm, Hypotherm. Sie sehen hier in mild, moderat und schwer, also machen wir das schwerer, das ist dramatischer, also Hyperthermie über 41 Grad Celsius. Körpertemperatur bzw. Hypotherm unter 32 Grad Celsius. Also zum Beispiel beim Arktis-Marathon kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Problem auftreten könnte. Das ist einmal die Temperatur. Ich gehe nicht noch vorher. Zur Symptomatik. Bei den leichten Symptomen sind die Leute noch kreislaufmäßig stabil, also der Blutdruck ist über 100, die Frequenz ist unter 100. Aber sie nehmen deutlich Gewicht ab, aber sie können noch gehen. Bei den Moderaten sind die Leute schon so weit bedient, dass sie nicht mehr selbst Flüssigkeit zu sich nehmen. Eventuell erbrechen sie und verlieren Flüssigkeit. Es kann zu Muskelkrämpfen kommen und Sie sehen hier schon 5-10% Gewichtsverlust. Das ist schon ziemlich gewaltig. Und bei den schweren Exercise-Induced Collapse haben sie ZNS-Veränderungen, die Leute sind zum Teil bewusstlos und die sind schon im Schock. Blutdruck unter 100, Frequenz über 100. Dann zuletzt zu den Laborparametern. Auch hier sehen wir, dass es mitunter Hypoglykämien, symptomatische Hypoglykämien geben kann. Auch kommt es zu Elektrolytverschiebungen bzw. zu Hyper- und zu Hypovolemie. Also wenn die Leute zu viel trinken bzw. was viel häufiger ist, zu wenig. Wann treten diese Beschwerden auf? Auch das ist ein Bild von Roberts. Sie sehen hier, dass durchschnittlich zwischen 3 und 4 Stunden, also das sind also gut trainierte Läufer, die in 4 Stunden einen Marathon schaffen, bei der 3. bis 4. Stunde tritt dieser Kollaps am häufigsten auf. Und Sie sehen hier den Twin City Marathon, da regnet es, also wenn es regnet, ist natürlich die Chance, dass die Leute hypotherm werden, deutlich höher. Nun das Thema Sportlerherz, das ist ja seit vielen, vielen Jahren ein bekanntes Thema und wird mit Sport und Leistungssport assoziiert. Da muss man unterscheiden, ob es sich um Sportler handelt oder um Amateure. Hier wurden Amateure untersucht. Wir sehen hier ein Herzecho und wir sehen den rechten Ventrikel vor und nach dem Lauf. Man hat gesehen, dass es zu einer leichten Dilatation des rechten Ventrikels kommt, die allerdings reversibel ist, und auch um einen leichten Anstieg des Pulmonalarterien-Druckes. Und dann, das hat man in den letzten Jahren immer wieder gemessen, das ist Troponin D und ProBNP, also Marker, die man für Myokardnekrose heranzieht, die steigen signifikant während des Marathonlaufes. Allerdings ist es inzwischen bekannt, dass das ein transientes Problem ist, das dem Myokard normalerweise nichts antut. Was interessant ist bei dem Troponin und dem ProBNP, wenn Sie den Trainingszustand der Läufer anschauen, Sie sehen links die Leute, die wenig laufen pro Woche, die steigen mit Troponin T und ProBNP deutlich an. Die besser trainiert sind, wie Sie hier sehen, die steigen deutlich weniger an. Also das heißt, der Trainingseffekt hat einen positiven Effekt auf das Herz, dann wird weniger von diesen Enzymen ausgeschüttet. Die nächste Arbeit behandelt jetzt Sportler, also das Sportlerherz per se. Ist das jetzt gesund oder ist das nicht gesund? Entwickelt sich ein Sportlerherz? Das Sportlerherz ist so definiert, dass es mehr als 13 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht fasst. Rot eingerahmt sind die Sportler, die so Langstreckenläufer sind, zum Beispiel Triathleten, Radfahrer, Läufer, das sind Eisläufer, diese Eisschnellläufer und Cross-Country, also Langläufer. Bei denen sieht man, dass sich ein vergrößertes Herz entwickelt. Bei den anderen Sportlern, und die Liste ist noch sehr viel länger, entwickelt sich das nicht. Kommt es zur Myokardhypertrophie? Die Antwort ist nein. Sie sehen hier, das ist Sportler durch die Bank, die haben alle ein normales Myokard. Die einzige Gruppe, das sind die hier, die Bodybuilder, die Anabolika nehmen, die kriegen ein vergrößertes Herz. Aber das Doping ist ja beim Sport verboten, wie wir wissen. Wie sieht es mit Pulmonalarterien-Drücken aus? Wir haben ja gesehen, dass die Hobbysportler einen transienten Anstieg haben. Entwickelt sich aufgrund der Herzveränderung bei den Sportlern eine pulmonale Hypertension? Die Antwort ist nein. Es ist zwar eine relativ kleine Gruppe, aber die Konklusion ist, dass das nicht der Fall ist. Lassen wir das Herz fürs Erste, gehen wir zu den Verletzungen. Verletzungen sind natürlich ein großes Problem bei Marathonläufen. Das ist hier eine Studie über 660 Läufer, wo wir 68 Verletzungen hatten, die sich folgendermaßen zeigen. Als Referenzgruppe wurden die 30 Leute genommen, die 30 bis 60 Kilometer pro Woche laufen. Die haben ein Verletzungsrisiko von 1. Laufen sind sie fleißig und laufen mehr, so steigt das Verletzungsrisiko marginal an. Wenn sie aber wenig laufen, so steigt es doch aufs Doppelte an. Was auch wichtig ist, hatten sie früher schon eine Verletzung, so ist die Chance, wieder verletzt zu werden, groß, also ein doppeltes Risiko. Während wenn sie schon einmal einen Marathon geschafft haben, so ist das Risiko geringer. Und wie sehen nun die einzelnen Verletzungen aus? Also das sind Fuß und Knöchel, Verletzungen, Knieverletzungen, das sind immer die Absolut- und die Relativwerte dazu, Unterschenkelverletzungen, Oberschenkelverletzungen, Achillessehne ist dann ganz, ganz selten, also Bewegungsapparat. Ein Thema, das auch hier gefragt war, wie verändert sich die Immunfunktion während eines Marathonlaufes? Werden die Leute also jetzt infektiologisch krank? Ja, nein. In dieser Studie von Niemann sieht man, dass circa 4 bis 5 Stunden nach dem Marathonlauf bis 15 Stunden nachher so ein offenes Fenster auftritt, wo eine gewisse Immundefizienz eintritt. Lymphopenie, Abfall und Funktion der Natural Killer Cells, die mukoziliäre Clearance ist vermindert, die Phagozytose ist vermindert, das sekretorische IgA fällt ab und pro- und antiinflammatorische Zytokine nehmen zu. Hat das jetzt wirklich einen Einfluss darauf, dass die Leute mehr Infekte haben? Wie auch immer. Auch sinkt das IgM ab, 3 Stunden nach dem Lauf, beziehungsweise Maximum nach 24 Stunden und dann steigt es wieder an. Diese Studie zeigt uns das vielleicht am allerschönsten. Das ist eine große skandinavische Studie, da sind 1960 Läufer angeschaut worden. Und da gibt es jetzt 2 Gruppen. Das eine, die weißen Balken, das sind die Leute, die gesund waren einen Monat vor dem Lauf und die entwickeln so zu maximal 25% einen respiratorischen Infekt, wobei die Älteren eher geschützt sind. Allerdings ist spannend, diese Gruppe, die Leute, die vorher schon während der Trainingsphase einen Infekt hatten, die haben signifikant häufiger respiratorische Infekte oder Upper Airway Infekte nach dem Laufen. Zuletzt das Thema Mortalität. Da gibt es auch schöne Studien dazu. Was auffällt, wenn Sie das hier anschauen? Läufer, die ins Ziel kommen, also zwischen 2000 und 2009, nimmt die Zahl der Marathonläufer signifikant zu. Das heißt also, es ist wirklich ein Massenphänomen. Wenn wir jetzt die Mortalität anschauen, so sieht man eine gewisse Korrelation zur Laufstrecke. Warum ist hier bei 26 Meilen, also bei 42 Kilometern, so ein hoher Balken? Weil das sind auch die, die auch nach dem Marathon versterben, mit eingezogen. Aber eine gewisse Korrelation ist zwischen Laufstrecke und Herztod zu sehen. Nun zu den Statistiken. Das ist die anfänglich gezeigte Studie. Wir sehen hier über 2000 bis 2009. Die blauen Balken sind die Männer, die roten sind die Frauen. Was auf den ersten Blick auffällt, Frauen versterben deutlich seltener, die Männer versterben häufiger. Dann, woran versterben sie? Hier wird unterteilt in unter 45 und über 45. Wenn wir den Myokardinfarkt nehmen, hier sind nur über 45-Jährige betroffen. Bei den anderen kardiologischen Problemen wie Arrhythmien ist es 1:1 die Verteilung und bei nicht kardiologischen Sachen auch, wie zum Beispiel Hypotonie, Hitzschlag. Und dann habe ich die vorhandenen Studien durchkämmt nach der Ratio, wie viele Personen pro 100.000 Läufern versterben. Wir sehen hier allgemein Zahlen, die sind so bei circa 0,6 bis 0,8 pro 100.000. Hier gibt es aber auch wieder deutliche Geschlechtsunterschiede. Rosarot sind die Damen und blau sind die Herren. Sie sehen auf den ersten Blick, dass die Herren deutlich mehr gefährdet sind. Und jetzt zu unserem Marathon. Das Rote hier ist der Halbmarathon, das Dunkelrote ist der ganze Marathon. Und hier sehen Sie eine klare Korrelation, dass desto weiter man läuft, der Herztod eher eintritt. Und das ist eine rezente französische Studie, wo man jetzt allgemein Sportler genommen hat. Das sind jetzt durch die Bank Skifahrer, Radfahrer, was auch immer. Hier sehen Sie die kleinen Balken, das sind die Roten, das sind die Profisportler. Die sind ja nicht sehr lange aktiv und die haben eine gewisse Mortalität von einem pro 100.000 Sportler. Wenn wir das aber jetzt bei den Hobbysportlern ansehen, dann sehen wir, dass zwischen dem 40. und dem 55. Lebensjahr ein gewisser Peak ist an Mortalität und ein signifikanter Geschlechtsunterschied. 3,3 Männer versus 0,2 Frauen. Also das ist wirklich dramatisch. Männer sterben deutlich häufiger. Und um das jetzt hier noch einmal zu zeigen, die rosaroten Balken sind die Frauen, die blauen Balken sind die Männer. Das heißt also, Männer haben ein deutlich höheres Risiko, bei Sport zu versterben. Was kann man prophylaktisch dagegen tun? Man kann sagen, man macht keinen Sport, dann kriegt man einen Schlaganfall. Oder man läuft und begeht gewisse Sicherheitsvorkehrungen. Da ist zum Beispiel das Trinken ein ganz essentieller. In dieser Studie wurden ca. 1000 Läufer untersucht und auf Hyperhydratation, Dehydratation und Normohydratation untersucht. Hyperhydriert waren ca. 11%, die haben also zu viel getrunken. Allhydriert, also die nur minimal Gewicht abnehmen, waren ca. 40% und 50% waren dehydriert, also die haben offenbar zu wenig getrunken. Was kann man dagegen tun? Da gibt es auch Richtlinien. Das eine ist natürlich Trinken nach Durst, das ist vernünftig. Das zweite aber die statische Flüssigkeitsberechnung und das individuelle Wissen. Also im Rahmen des Trainings ist vernünftig, dass die Läufer wissen sollen, wie viel und wie oft müssen sie trinken. Damit das auch funktioniert, so müssen Labestationen beim Marathon vorgesehen sein, damit die Leute immer wieder trinken können. Und damit man es noch besser weiß, kann man auch wiegen. Ein Gewichtsverlust größer 4% ist ein Problem, beziehungsweise eine Gewichtszunahme, wenn man hyperhydriert. Und was man natürlich auch bedenken muss, sind die Außentemperaturen, weil bei 30 Grad ist ein Marathon völlig anders, wie zum Beispiel bei 10 Grad plus. Und das wird auch in dieser Studie hier inkludiert, dieses Do Not Start. Wann dürfen die Organisatoren des Marathons die Leute nicht laufen lassen, weil die Gefahr zu groß ist? Und wo ist da das Problem? Art 1 natürlich für die Läufer, keine Frage, aber zum anderen auch ist es bei einem Marathon, wo jetzt 10.000 oder 15.000 Leute laufen, muss ich ja davon ausgehen, dass so und so viele ausfallen, weil die müde sind, weil sie Probleme haben, weil sie sich verletzen. Aber man hat nur ein gewisses N an Sicherheitskräften. Und Sie sehen hier diese gebogene Kurve, die sind Laufabbrecher pro 1.000 Zielläufer, auf die Temperatur korreliert. Wenn Sie sehen, bei ca. 7 Grad hier ist das am allerbesten. Da fallen vielleicht 50 Läufer aus. Wenn es kälter wird, steigt das wieder, beziehungsweise wenn es wärmer wird, steigt das signifikant an. Und dann habe ich hier dieses Grüne, Gelbe und Rote. Das Rote ist die Zahl, wenn ich erwarte, dass 130 Läufer pro 1000 Zielläufer ausfallen, so sind meine Rettungskräfte überfordert und so kann ich diesen Marathon nicht mehr sicher über die Bühne bringen. Aus diesem Grund müsste ich als Veranstalter den Marathon stoppen und sagen, der darf heute nicht stattfinden. Und zuletzt, ja, was kann jetzt der Marathonläufer unter Ihnen tun? Ich habe hier diese Studie gefunden, Tart Cherry Juice ist ganz besonders gut für Marathonläufer, man erholt sich damit besser, also Schwarzkirschensaft scheint was zu bringen. Hier hat man Safttrinker versus Nicht-Safttrinker verglichen. Sie sehen hier zum Beispiel das CRB, das steigt, wenn Sie keinen Kirschensaft trinken, signifikant mehr an. Auch Ihre Harnsäure steigt an, das IL-6 steigt an und der antioxidative Status ist unter Kirschensaft besser. Also vielleicht ist das eine Möglichkeit. Auch wenn Sie Ihre Muskeln ansehen, das ist vor dem Marathon. Nach dem Marathon sind Ihre Muskeln natürlich schwächer, aber wenn Sie Kirschensaft trinken, so werden Ihre Muskeln deutlich schneller wieder gesund. Also ist das eventuell eine Möglichkeit. Nun, ich möchte nicht viel als Konklusion sagen, nur eins ist klar, besser Marathon laufen als rauchen. Dankeschön.